Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne.
Hallo liebe Petra. Außer der Reihe. Mitte des Monats. Erinnert mich ein bisschen an früher, ne? Wir haben ja mit 2 Folgen im Monat angefangen.
Ja, haben wir aber nicht lange durchgehalten und wir wissen auch warum.
Ja, und wir haben auch wieder eine ganz tolle Folge für euch, auch heute.
Wir haben eine Gästin uns eingeladen, eine ganz besondere Gästin.
Bevor wir jetzt über Rebecca Gablé sprechen, die ja übrigens eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin ist, möchte ich gerne über eine, das ist eine Überleitung jetzt, oder? Ich möchte über eine andere erfolgreiche Schriftstellerin sprechen. Wow, über mich? Ja. Nein, wir erhoffen uns ja immer alle Erfolg. Ja, das hoffen wir schon, oder?
Ja, natürlich.
Das darf man so sagen.
Susanne Popp ist unsere erfolgreiche Schriftstellerin, die mir hier gegenüber sitzt. Und ihr neuer Roman ist als E-Book schon erhältlich und läuft auch ganz gut. Und ich kann ihn auch sehr empfehlen. Genau, wenn ihr ihn noch nicht gekauft habt, dann schlagt doch mal zu, weil es ihn immer noch im Angebot gibt für 4,99 €.
Genau.
Und du erzähl noch mal kurz, worum es geht.
Es geht um deutsche Auswanderer in New York, deutsche Auswandererfamilien, die in Little Germany gelebt haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo das also ganz groß war in New York, diese deutsche Einwohnerschaft. Und speziell geht es um die Familie Steinweg oder Steinway, die diese berühmten Flügel bauen, bis heute letztlich, ne, die auf allen Konzertbühnen der Welt stehen.
Hatten die schon in Deutschland eine Klaviermanufaktur, wie auch immer man das nennt?
Die haben schon in Deutschland angefangen, Klaviere zu bauen und sind dann nach Amerika gegangen. Das war halt das Zeitalter des Klaviers. Ja. Es gab ja noch keine andere Möglichkeit. Oder natürlich, man hätte jetzt Geige spielen können oder irgendwas. Aber so das Klavier als Instrument, mit dem man so einen Klang erzeugen kann, war halt einmalig und jeder lernte damals Klavier spielen, insbesondere die jungen Frauen. Das war das Instrument, was im bürgerlichen Wohnzimmer stand. Jeder hatte ein Klavier, jeder, der es sich leisten konnte. Mhm. Und deswegen gab es auch sehr viele Klavierbauer. So viel dazu, das musste ich jetzt noch mal kurz loswerden, noch bis Ende April. Danke, Petra, dass du das dann doch übernommen hast. Wir hatten drüber gesprochen, dann hatten wir es wieder vergessen und jetzt, ja, haben wir es doch erwähnt.
Genau. Und mein Buch kann ich natürlich auch noch mal erwähnen. Unterwasserblau ist auch erhältlich überall als E-Book und gedrucktes Buch und auch als Hörbuch. Auch deins gibt es auch als Hörbuch, oder?
Gibt es auch als Hörbuch, also. Ja. Und Petras Buch habe ich selbstverständlich auch gelesen. Unterwasserblau kann ich sehr empfehlen. Aber wenn ihr anfangt, nehmt euch ein bisschen Zeit, denn man hört dann nicht so schnell wieder auf zu lesen und möchte gerne immer weiterlesen. Und so, und ich finde, das ist genau das, was ein gutes Buch machen sollte.
Absolut, ja. Geht dir das denn auch so mit den Büchern von Rebecca Gablé?
Absolut, ja. Wobei in einem Rutsch einfach so
das
hintereinander
wird schwierig.
Weg ist schwer, weil ihre Bücher sind sehr, sehr lang.
Ja, also da muss man sich vorher sonst ordentlich was zu essen und zu trinken daneben stellen, damit man nicht aufstehen muss.
Oder man hört die Hörbücher, die gibt es auch alle als Hörbücher. Ja, und weil ich die Bücher auch schon wirklich lange lese, also seitdem, ich habe dann festgestellt, das Erste, was ich von ihr gelesen habe, das kommt dann auch gleich im Gespräch raus, nämlich Das Lächeln der Fortuna war auch das Erste, was sie geschrieben hat. Das war mir gar nicht, oder was von ihr publiziert wurde, das war mir gar nicht so bewusst.
Sie hat vorher schon Kriminalromane veröffentlicht, aber ihre große Leidenschaft war wohl immer oder ist immer noch das Mittelalter. Und deswegen schreibt sie jetzt eben diese historischen Romane. Und ihr habt bestimmt schon sie überall im Regal stehen sehen in den Buchhandlungen oder selbst ganz viele Bücher gelesen. Da gibt es ja zum Beispiel diese Warringham-Reihe, dann gibt es die Helmsby-Reihe oder Otto der Große. Also sie hat wirklich schon viele Themen und Zeiten und Orte bearbeitet und ist auch noch eifrig dabei. Also sie hat uns verraten, was als nächstes kommt. Ja, und wir haben uns getreu unserem Motto Frauenleben und inspirierende Frauen auf 2 Frauen aus dem Mittelalter konzentriert, die man vielleicht nicht so kennt. Wir hatten zuerst überlegt, machen wir vielleicht Elisabeth I. und Mary Stuart, aber dann dachten wir, Davon gibt es eigentlich schon ziemlich viel, auch als Podcast. Und deswegen haben wir uns ausgesucht Emma of Normandy und Adelheid von Burgund.
Genau, das sind zwei ganz tolle, spannende Frauengeschichten. Und wir erfahren natürlich, haben wir auch mit Rebecca Gablier auch ein bisschen so über ihr Schreiben, ihr Leben als Autorin gesprochen, wie man das, weil wir ja auch wahnsinnig neugierig sind. Und es war ganz toll, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Und dann viel Spaß mit dieser Folge.
Rebecca Gablé, herzlich willkommen. Wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass wir dich bei uns haben und freuen uns sehr, dass du uns etwas über zwei wahnsinnig spannende Frauen aus dem Mittelalter erzählen willst. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit dir an.
Ja, hallo Petra, hallo Susanne, vielen Dank für eure Einladung.
Ja, hallo Rebecca, herzlich willkommen auch von mir.
Dankeschön.
Ja, wahrscheinlich müssen wir dich gar nicht so vielen Leuten vorstellen. Viele werden vielleicht so wie ich auch viele deiner Bücher schon gelesen haben. Ich habe, also das darf ich jetzt vielleicht dann doch mal sagen, ja, also lange, lange bevor ich selber angefangen habe, Bücher zu schreiben, habe ich deine historischen Romane gelesen. Das muss irgendwann so um die 2000 oder so gewesen sein, wo mir mal eine Freundin jetzt musst du mir kurz vom Titel helfen.
Also wenn es Anfang der 2000er war, kann es eigentlich nur das Zweite Königreich oder das Lächeln der Fortuna gewesen sein.
Das Lächeln der Fortuna, das habe ich immer noch im Regal stehen. Das war mein erster Gablé sozusagen.
War auch mein erster Gablé sozusagen. Also wenn man von den Krimis mal absieht, das war mein erster historischer Roman.
Also seitdem begleitet mich das, habe ich dann auch immer, also ich habe jetzt nicht alle Reihen und nicht alles komplett, ich habe manches dann auch als Hörbuch mir noch geholt und so. Aber so einige habe ich gelesen, auch Die Siedler von Catan zum Beispiel, fand ich dann irgendwie ganz originell auf einmal mit so einem, weil ich kannte das Spiel, ja. Ja, und da wächst man dann so rein. Und als ich dann irgendwann selber angefangen habe, historische Romane zu schreiben, habe ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen darauf zurückgegriffen, habe gesagt, jetzt guckst du doch mal, wie die Frau Gablé das macht. Mhm. Ja. Mit historischen Themen umgehen und auch, und das ist tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, wie mit dem ganzen umfangreichen Personal umgehen, was man da so hat. Also gerade im Mittelalter. Diese unglaublich vielen Personen. Und ich habe dann wirklich ganz gezielt mir so Szenen, also jetzt aus der Sicht der Autorin, habe ich mir dann Szenen nochmal angeschaut, wo, keine Ahnung, ist eine Halle irgendwo und da sind 10 Leute, die sich irgendwie miteinander unterhalten. Ja. Wie macht man sowas?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil so ganz genau weiß ich selber nicht. Also als erstes ist es ja mal wichtig, diese Figuren selber auseinanderhalten zu können. Also dass die für mich im Prozess, wo ich die Geschichte entwickle und aufschreibe, auch unterscheidbar bleiben. Und darum mache ich zu jeder Figur, jedenfalls zu allen wichtigen Figuren, so eine Art Dossier. Also das ist eine Textdatei, wo ich die beschreibe äußerlich. Und so eine Kurzbiografie, was haben die für einen Background, was ist denen schon so passiert bis zu dem Punkt, wo sie zum ersten Mal in meiner Geschichte auftauchen. Äußere Erscheinung, aber eben auch Charaktereigenschaften, was hat sie geprägt, was haben sie für Eltern, was haben sie für Geschwister, so in der Art, damit ich diese Figuren auch selber kenne. Und damit sich nicht auf Seite 538 plötzlich die Haarfarbe ändert oder so. Also es hat einen praktischen Aspekt, es hat aber auch einen erzähltechnischen Aspekt. Und ich glaube, dadurch werden die Figuren für mich sehr real. Also wenn ich so in meinem Tunnel bin, dann sind das für mich sehr reale Menschen. Und wenn ich dann eine Unterhaltung oder Diskussion oder Streitgespräch schildere, wo viele Figuren dran beteiligt sind, dann läuft das, es ist jetzt, also es läuft nicht wirklich wie ein Film vor meinem geistigen Auge ab, aber wie ein abstrakter Film. Und das beschreibe ich dann.
Und dadurch bekommen die Figuren dann wahrscheinlich auch zum Beispiel eine andere Sprache, oder? Die eine Figur drückt sich ganz anders aus als eine andere.
Natürlich, klar. Das hängt ja auch vom Background ab. Also gerade in England wird ja sozialer Status und Herkunft ganz stark über die Sprache kommuniziert. Ich tue mal so, als wäre das im Mittelalter auch schon gewesen, obwohl wir das natürlich nicht wissen. Wobei bis zum 13. Jahrhundert sprachen die feinen Leute Französisch und die einfachen Leute Englisch. Das war ja auch sehr speziell, konnten sich also nur ganz schwer untereinander verständigen. Aber auch das muss man ja erzählerisch rüberkriegen, dass das Publikum, was den Roman in deutscher Sprache liest, irgendwie merkt, dass jetzt die einen Französisch sprechen und die anderen Englisch. Also ja, das ist auch eine Herausforderung.
Und wie bist du gerade auf England gekommen? Was hat dich daran so fasziniert?
Ich hatte irgendwie als kleines Mädchen schon diesen England-Fimmel. Ich kann mich erinnern, als ich aufs Gymnasium kam, also dass ich es überhaupt nicht abwarten konnte, aufs Gymnasium zu kommen und endlich mit dem Englischunterricht beginnen zu dürfen. Und ich habe zwei ältere Schwestern, ich habe mir also sowohl deren Geschichtsbücher als auch deren Englischbücher geklaut. Also ist ein bisschen pervers, dass ein Grundschulkind sich die Schulbücher von älteren Schwestern klaut, aber es war so. Also Geschichte und Englisch war irgendwie immer schon so meine Leidenschaft. Ja, dann habe ich halt, ich habe ja erst einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ich habe einen kaufmännischen Beruf gehabt und dann wurde das und habe so im Feierabend und am Wochenende geschrieben als Hobby. Und das wurde mir immer wichtiger. Und dann habe ich das also hingeschmissen, habe angefangen, Anglistik und Germanistik zu studieren und bin dann da im Mittelalter gelandet. Und da habe ich so meine ganz große Mittelalterleidenschaft entdeckt und ja, habe dann irgendwann mal angefangen, habe mich hingesetzt und vorher hatte ich eben zeitgenössische Krimis geschrieben, habe mich hingesetzt und habe versucht, mal sowas Historisches zu schreiben. Und daraus ist das Lächeln der Fortuna geworden.
Ja, und das sind ja auch keine kleinen Werke, ne?
Also, vor allem das
sind
nicht.
Ja wirklich, wow, das sind immer, weiß ich nicht, 1000 Seiten oder sowas. Ja. Also das ist, man kann halt wirklich, das sagt, das ja, das mögen ja auch die Leute, das mag auch ich, wenn man so sagt, ja, man kann so eintauchen, ja. Ne, so in die Geschichte.
Also Leserinnen und Leser historischer Romane, das ist auch mein Eindruck, die haben wirklich gerne fette Schwarten. Es werden ja auch oft lange Zeiträume erzählt, also wenn ich das vergleiche mit einem Kriminalroman, der meistens nicht mehr als eine Woche erzählt oder vielleicht einen Monat und historische Romane dann doch schon mal gerne 20, 30 oder auch mehr Jahre. Das macht natürlich schon einen Unterschied.
Und wie lange schreibst du dann an so einem Roman?
Also die gesamte Entstehung dauert so 3 Jahre. Also von der ersten Idee, Planung, Material sammeln, Recherche und Niederschrift, das ist alles zusammen so 3 Jahre.
Gut, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Das ist dann doch immerhin 3 Jahre. Ich habe schon befürchtet, du sagst jetzt 1 Jahr.
Nein.
Dann hätte ich noch mehr an mir gezweifelt.
Früher waren es 2, aber ja, man wird ja auch nicht jünger und nicht leistungsfähiger. Da habe ich dann wirklich auch oft sehr, sehr lange Tage gehabt. Ich meine, ich mache meinen Beruf mit großer Leidenschaft, aber heute 12 Stunden am Schreibtisch zu sitzen, kann ich nicht mehr, möchte ich auch nicht mehr und darum sind die Zeiträume jetzt eben länger.
Ja, und der Erfolg gibt dir recht. Auch jetzt das Neueste ist, glaube ich, 2025 erschienen.
Genau, Rabenthron.
Genau, der Rabenthron. Ich finde ja auch die Titel so schön. Also.
Und die Farbschnitte.
Ja, der Farbschnitt ist ein Träumchen, ja. Ach, das war so süß. Also ich weiß nicht, ob ihr das mögt, die Geschichte vom Farbschnitt hören. Es führt vielleicht ein bisschen zu weit weg.
Nö, erzähl.
Also irgendwie kam aus der Leserschaft die Frage, wo kommt denn das her mit dem Farbschnitt? Sieht ja aus wie ein Kirchenfenster. Naja, dann hat der Verlag das freundlicherweise recherchiert, das kam natürlich von der Bildagentur, die haben dann bei der Bildagentur nachgefragt. Und es war ein Kirchenfenster von einer Kirche auf der Insel Jersey. Und da habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin die Autorin sowieso und stellt euch mal vor, euer Kirchenfenster, mein Buch, ist das nicht schön? Die waren so süß und so begeistert, also der Reverend. Ich habe dann eine Woche lang immer mit dem Reverend hin und her gemailt. Der fand das so klasse und hat sich so gefreut und hat Fotos nochmal von dem Kirchenfenster gemacht und hat mir die geschickt und hat gesagt, könnte ich auf meine Social-Media-Kanäle stellen. Und ich habe ihm natürlich ein Buch geschickt. Das war so ein netter Kontakt. Schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Also das wäre ohne Farbschnitt nicht passiert.
Darf ich noch einmal zur Recherche zurückgehen? Wir wissen ja jetzt, dass du viel über das Mittelalter schreibst. Wir wollen heute sprechen über zwei Frauen, die wirklich im 10. Jahrhundert gelebt und gewirkt haben. Ich nehme an, dass es nicht so einfach ist wie bei Susanne zum Beispiel, die über das 19. Jahrhundert schreibt und in die Staatsbibliothek geht und da viel, viel Literatur findet. Wie ist das, wenn man über das 10. Jahrhundert schreibt?
Also 10. Jahrhundert ist schon schwierig. Also wenn ich das vergleiche mit dem 14. Jahrhundert, da gibt es so eine Masse an Primärliteratur, aber auch an Fachliteratur über, was weiß ich, sozialgeschichtliche Sachen und so. Da ist es beim 10. Jahrhundert oder beziehungsweise Emma ist ja auch frühes 11. Jahrhundert schon deutlich dünner. Aber ja, also es gibt dann halt doch genug, damit der Roman Fleisch auf die Rippen bekommt. Mhm. Und die biografischen Daten über gerade diese beiden Königinnen sind jetzt noch nicht mal so schlecht, weil beide dafür gesorgt haben, dass ihre Lebensgeschichten für die Nachwelt aufgeschrieben wurden. Das ist also einer der Punkte, der Adelheid und Emma verbindet. Das war natürlich unheimlich hilfreich.
Und gibt es dann auch Informationen jenseits vom Adel? Also woher, wie erfährst du, wie es den in Anführungszeichen normalen Menschen damals ging, wie die gelebt haben?
Naja, gibt es schon. Also es gibt Bücher über die Erkenntnisse der archäologischen Forschung, wo man zum Beispiel ganz gut daraus ableiten kann, wie die Landbevölkerung gelebt hat. Und man muss dann manchmal ein bisschen Anleihen machen aus einem späteren Jahrhundert. Also so in England hat es zum Beispiel gegen Ende des 11. Jahrhunderts das Doomsday Book gegeben. Da hat also William der Eroberer Schreiber im ganzen Land ausgeschickt, die bei jedem Bauern aufschreiben mussten, wie viele Felder hat der, wie groß sind die Ackerflächen, wie viel Vieh hat der. Das ist so eine kostbare Quelle, wo man so viel über das Leben der Landbevölkerung draus lernen kann. Also ja, doch, es ist nicht so üppig wie im späteren Mittelalter, aber man findet schon genug.
Und darauf aufbauen kannst du dir dann auch genug ausdenken, wie es gewesen sein könnte.
Genau, ja.
Ich soll dich noch von unseren Hörerinnen was fragen, bevor wir mit unserer Emma und Adelheid weitermachen. Und zwar erstens, mit welcher Figur aus deinen Romanen kannst du dich am meisten identifizieren?
Oh. Ganz einfache Frage.
Ja, ich identifiziere mich im Grunde genommen mit all meinen Figuren, also zumindest mit den Hauptfiguren, aus deren Perspektive ich erzähle. Es sind ja fast immer Männer. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage lautet immer mit der Figur, von der ich gerade schreibe. Also das ist jetzt die, mit der ich gerade in enger Verbindung stehe. Und mit der ich mich natürlich identifiziere, weil ich diese Figur meinem Publikum sonst nicht ans Herz schreiben kann. Mhm. Also gibt es historische Figuren, die mir mehr am Herzen liegen als andere. Also einer meiner ewigen Lieblinge wird immer John of Gaunt, der Duke of Lancaster, aus dem Lächeln der Fortuna bleiben. Da habe ich aber immer noch so eine Art Teenager-Schwärmerei für und ich stelle das immer wieder fest, dass das bei ganz vielen Leserinnen auch der Fall ist. Ist einfach so ein Typ.
Aber das ist doch interessant, da hast du doch bestimmt was da reingeschrieben, damit es den Leserinnen auch so geht, oder?
Bestimmt. Ja. Also nicht bewusst, nicht absichtlich, das war ja wie gesagt mein Erstling, wo ich eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass ich da jemals einen Verlag für finden würde. Den Roman habe ich eigentlich geschrieben, um mir eine Freude zu machen, um das einfach mal auszuprobieren. Also ohne jede Absicht jetzt irgendwie das besonders publikumswirksam hinzukriegen oder so. Ja, aber irgendwie ist er nun mal so geraten und so gelungen und ja, lässt Frauenherzen höher schlagen.
Susanne, ging es dir auch so?
Ich bin da anscheinend voll drauf angesprungen, weil ich habe mir das Leseerlebnis ja bis heute gemerkt.
Ja. Schön, freue ich mich.
So geht es einem ja oft, oder? Dass man vielleicht nicht mehr alle Details von einem Buch oder auch von einem Film kennt, aber man weiß auch so das Gefühl, was man hatte, als man das gelesen hat.
Klar.
Ja, unsere Königinnen, die wir so ein bisschen ausgesucht haben, um sie in den Mittelpunkt zu stellen, die sind ja auch beide super. Und das, was du eben schon sagtest, also sie haben beide so ein Werk hinterlassen, also insbesondere das. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Encomium Emmae Regine.
Ja, genau. Ne,
von der Emma of Normandy und von der Adelheid von Burgund gibt es ja sowas wie so eine Hagiographie. Sie ist ja auch eine Heilige. Und ich glaube, das zeichnet diese Frauen schon so ein bisschen aus, vielleicht vor anderen Person, dass wir einfach ein bisschen mehr über sie wissen oder dass sie auch selber ein bisschen mitbestimmt haben über das, was wir über sie wissen.
Ja.
Oder wie würdest du das
einordnen? Absolut, und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, also so ein Vermächtnis zu hinterlassen, dass sie sich selbst wert fanden, ihre Vita niederschreiben zu lassen. Das finde ich ganz großartig, und ich finde, da haben sie auch wirklich eine Lanze gebrochen für den Feminismus. Ein bisschen sehr früh, da gab es noch keinen Feminismus, aber trotzdem, sie sind tolle Vorbilder oder Vorreiterinnen.
Und sie müssen ja gewissermaßen auch von selbst auf diese Idee gekommen sein, weil vor ihnen hat es ja noch niemand gemacht.
Genau, ja.
Also außer die Männer halt.
Ja, genau. Und gerade Emma ist eigentlich über weite Strecken in ihrem Leben ist ihr immer vermittelt worden, dass sie nichts wert ist, dass sie also nur ein Unterpfand ist, um Bündnisse zu garantieren. Also sie war immer nur ein Pfand und trotzdem hat sie es irgendwie geschafft, so viel Selbstvertrauen zu entwickeln und zu haben, dass sie das eben am Ende so verfügt hat, dass dieses Encomium über sie verfasst wurde. Das finde ich absolut bewundernswert.
Vielleicht können wir ja noch mal kurz so zur Einordnung auch für unsere HörerInnen sagen, so ein paar Eckdaten vielleicht. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Emma an oder lieber mit der Adelheid.
Also chronologisch wäre Adelheid zuerst dran, aber das ist ja völlig wurscht. Also wie ihr möchtet.
Jetzt sind wir aber schon mit der Emma angefangen. Bleiben wir vielleicht gerade mal bei der Emma.
Ja.
Also eine normannische Herzogstochter war sie. Du darfst mich gerne korrigieren, falls ich da was Falsches sage.
Ja.
Und war also erst mit Ethelred.
Richtig.
Verheiratet. Und dann noch mit Knut. Der war ein Wikinger, glaube ich, oder?
Genau.
Ja. Und ich glaube überhaupt, die Wikinger und die Dänen, die haben noch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Haben eine ganz große Rolle gespielt, ja.
Zu der Zeit. Also wenn wir vielleicht gerade die so ein bisschen verankern könnten. Also wir haben es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Sie hat etwas hinterlassen, dass wir überhaupt feststellen können, dass sie eine gewisse Bedeutung gehabt hat, dass sie nicht einfach nur irgendwie die Frau an der Seite von war, sondern dass sie auch über eine gewisse Macht verfügt hat.
Ja, also ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter zurück, weil das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, um Emma zu verstehen. Also ihr Urgroßvater war selber Wikinger. Rollo, der Wikinger, der also so oft die französischen Küsten überfallen hat, dass der König von Frankreich irgendwann gesagt hat, weißt du was, nimm das da oben. Du wirst jetzt Graf von Rouen und dann lässt du dich da nieder und dann lässt du uns aber ansonsten in Ruhe. Ja, fand der prima. So wurde es gemacht und so wurde also aus einem blutrünstigen Wikinger der Graf von Rouen, was dann später Herzog der Normandie genannt wurde, und das war Emmas Urgroßvater. Also das ist so ihr Background, und dieses Wilde und Räuberische, das hat sich auch noch in den nächsten Generationen gezeigt. Also Emmas Mutter Gunnor ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit, um die sich ganz viele Legenden ranken. Und eine dieser Legenden besagt, wenn das jetzt zu weit führt, müsst ihr das nachher rausschneiden, was ich jetzt hier erzähle. Aber ich finde die Geschichte von Gunnor so spannend und so bemerkenswert. Der Herzog der Normandie, also Emmas Vater, hat einen Jagdausflug gemacht und hat zu seinem Jagdaufseher gesagt, also ich komme heute Abend bei dir vorbei und übernachte bei dir. Und ich möchte also nicht nur Obdach und Abendessen, sondern ich möchte, dass deine Frau in meinem Bett liegt, wenn ich komme. Und der Jagdaufseher war so verzweifelt, und dann hatte eine tolle Idee und hat der Schwester von seiner Frau befohlen, sich in das Bett zu legen. Die war sehr jung, 12, 13, irgendwie sowas. Das war Gunnor. Und die hat das irgendwie ausgehalten, da dem Herzog die Nacht in der Nacht Gesellschaft zu leisten, und hat es geschafft, ihn am nächsten Morgen zu überreden, sie mit auf seine Burg zu nehmen und zu seiner Frau zu machen. Ob die jemals vor einem Traualtar gestanden haben, wissen wir nicht, aber sie wurde die Herzogin der Normandie, und das ist Emmas Mutter. Also wirklich sehr wilde, ungezähmte und auch wikingerartige Verhältnisse herrschten da in dieser Familie. Und sie wurde, also sie hatte, glaube ich, 2 Brüder und 3 Schwestern. Und dann war der König von England, Ethelred, war verwitwet und es wurde also irgendwie da ein neues politisches Bündnis gesucht, um vor allem zu verhindern, dass die Dänen, die andauernd in England einfielen, in den normannischen Häfen immer Halt machen und überwintern konnten. Deswegen wollte Ethelred irgendwie eine Verbindung zum normannischen Herzogsgeschlecht und hat dann diese Tochter da geheiratet und das war Emma. Und sie kam als sehr junges Mädchen, wie alt sie genau war, wissen wir nicht, aber irgendwie so im späteren Teenageralter kam nach England. Also wir wissen nicht, wann sie geboren ist. Also sie hat 1002 Ethelred geheiratet, da wird sie so ungefähr 14 gewesen sein. Und kam dann da an diesen englischen Hof zu diesem König, der hatte eine Riesenlatte Kinder. Die meisten waren älter als Emma. Also der war praktisch eine Generation älter als sie und niemand wollte sie da. Sie war praktisch nur der Unterpfand für dieses Bündnis und niemand hat sie beachtet, niemand wollte sie. Es muss total schrecklich gewesen sein. Ja. Und so ein junges Mädchen eben. Ja, das war ihr Start in England.
Ja, ich finde das schon immer erstaunlich, so wie du schon gesagt hast über ihre Mutter. Ja, wie die war ja dann auch total jung, ja, als die ja in diese Machtmühle irgendwie reinkam. Ja. Und dann geht ihr das auch so. Ja,
genau.
Also wir können das heute, glaube ich, immer ganz ganz schwer uns auch nur vorstellen. Man hat dann so Ideen von psychologische Ideen auch, wie sich so ein Mensch entwickelt und was für Erfahrungen er macht. Traumata erlebt, ja. Also da muss man ja, also wahrscheinlich, ja, heute würde man sagen, ja, die muss ja traumatisiert sein von dieser Erfahrung. Und trotzdem, zum einen war es wahrscheinlich irgendwie normal, wurde erwartet, ich weiß es nicht. Und sie sind da irgendwie durchgekommen.
Genau, ja. Und das finde ich auch immer sehr, sehr bemerkenswert, dass auch die Mutter, die Gunnor, der das nun selber passiert ist, so irgendwie, das wissen wir ja nicht, was sie gedacht und gefühlt hat, aber sie hat ja große Macht ausgeübt, irgendwie nichts unternommen hat, um zu verhindern, dass ihren Töchtern vielleicht das Gleiche passiert, sondern im Gegenteil eben auch das mitbetrieben hat, dass nun diese 14-jährige Emma da in die Fremde ziehen musste und den König von England heiraten musste und da ihrem Schicksal überlassen wurde. Aber ja, so waren eben die Normen, die Gesellschaftsnormen und darum fand es auch niemand schrecklich. Oder wahrscheinlich fanden sie es schon schrecklich, aber weil es eben die Normalität war, musste man es aushalten.
Ja, und hinzu kam ja dann noch, die Menschen sind ja einfach nicht so alt geworden. Ne? Man wusste also, das frage ich mich halt auch manchmal, diese Möglichkeit zu sterben, weil man ja keine Infektionskrankheiten behandeln konnte oder sowas, die war ja auch ständig da. Oder
gerade
die Frauen, die dann die Kinder bekommen haben, ja. Vielleicht war das ja auch ein Grund dafür, dass man gesagt hat, man muss vieles erledigen, bis man 30 ist, so ungefähr.
Ja, auf jeden Fall.
Oder eben jungen Kinder kriegen zum Beispiel.
Ne? Natürlich, ja, klar.
Und sie hat dann von Ethelred auch Kinder bekommen.
Genau, 3. Der älteste war Edward, der dann später als Edward der Bekenner in die Geschichte eingegangen ist. Und ich glaube, ein Jahr später kam die Tochter, Gunhilda. Ach Quatsch, Gott Gifu. Und dann mit etwas Abstand kam dann noch ein kleiner Prinz hinterher. Der wurde 1012, glaube ich, geboren. Das war der kleine Alfred. Und dann waren die politischen Verhältnisse schon so chaotisch. Also ich glaube, es wird jetzt ein bisschen zu weit führen, das so en Detail zu erzählen. Aber Ethelred ist dann vom Thron gestoßen worden, weil der dänische König Sven Gabelbart England erobert hat. Nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Und da ist dann die ganze Familie, Ethelred mit Emma und den Kindern, sind in die Normandie geflüchtet.
Also nach Hause sozusagen?
Genau, sie sind an den normannischen Hof geflüchtet. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie so
zu Hause war.
Zu Hause war oder dass das bei der Entscheidung, wo gehen wir denn jetzt hin, eine große Rolle gespielt hat. Klar, da konnten sie sicher sein, dass sie da in Sicherheit einigermaßen sein würden, weil es eben ihre Familie war. Aber die Bindungen waren, glaube ich, nicht sehr eng. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von ihrem Bruder, dem Herzog, oder ihrem Vater in den Jahren dazwischen wahrscheinlich nie irgendwie was gehört hat. Klar, ich meine, Kommunikationswege waren ja nun auch ein bisschen schwieriger als heute. Mhm. Ja, und dann starb also dieser dänische König, Sven Gabelbart, und dann sind sie zurück nach England, und kaum hatte Æthelred auf seinem Thron wieder Platz genommen, kam Knut, der Sohn von Sven Gabelbart, und hat gesagt, ich bin jetzt hier der große Wikinger und ich erobere jetzt England. Dann sind sie alle wieder zurückgeflohen, dann starb aber auch Æthelred. Also hat sein Land, seine Königin und seine Untertanen von seiner Anwesenheit erlöst, könnte man auch sagen, weil er also wirklich gerade in den letzten Jahren, was die Verteidigung Englands anging, wirklich ein Totalausfall war. Er starb dann und in dem Machtvakuum, was das hinterließ, hat sich dann letzten Endes Knut, der neue König von Dänemark, durchgesetzt und wurde auch König von England und hat dann um Emma geworben und hat sie auch überzeugt. Und das ist dann eine stürmische, glaube ich, aber ich glaube irgendwie auch eine relativ glückliche Ehe gewesen, weil er das war vielleicht auch durch die skandinavische Tradition so ein bisschen begründet, ihr viel mehr auf Augenhöhe begegnet ist. Und er ist ja dann auch noch König von Norwegen geworden. Also das heißt, er war auch ständig auf irgendwelchen Kriegszügen unterwegs. Und dann hat tatsächlich Emma auch ihn vertreten und hat in England auch Regierungsmacht ausgeübt, hat das große Siegel gehabt, was ja schon ganz viel Macht bedeutete. Der Inhaber des Siegels konnte einfach viel entscheiden. Und da hat er also ihr vertraut und ihr praktisch die Regierungsgewalt anvertraut, was ja doch relativ ungewöhnlich ist.
Das wäre noch so eine Frage, genau, wie ungewöhnlich ist das, ne? Dass er also seine Frau so als ebenbürtig betrachtet auf eine Art, ne, indem er ihr das anvertraut.
Ich halte das war schon, ja, ist ungewöhnlich. Ich glaube, es war auch ungewöhnlich, dass sie das überhaupt wollte. Viele andere Königinnen in der Zeit.
Oder auch konnte.
Auch konnte, ja, genau. Aber viele andere Königinnen in der Zeit haben sich, glaube ich, wohler gefühlt in der Rolle als die Mutter der Prinzen und Prinzessinnen und die Klosterstifterin und also eher so in den klassischen Aufgaben einer mittelalterlichen Königin, und Emma war das eben nicht genug. Oder Emma hat eben auch, konnte darin aufgehen, Macht zu besitzen, Macht auszuüben, und sie hat es auch sehr klug gemacht. Also hat eng zusammengearbeitet über lange Zeit mit dem Bischof von Winchester und dem Erzbischof von Canterbury. Das waren so die mächtigsten Kirchenfürsten in England, und die Kirche hatte natürlich viel politische Macht. Und mit denen hat sie Bündnisse geschmiedet, die sie auch vor ihren politischen Widersachern relativ zuverlässig geschützt haben. Also sie ist auch sehr planvoll vorgegangen. Das habe ich schon sehr bewundert.
Dann konnte sie ja garantiert auch schreiben und lesen, richtig?
Also lesen konnte sie, schreiben vermutlich eher nicht. Mhm. Wir wissen es nicht genau, aber in der Regel, wenn bei Königs im Mittelalter ein Brief zu schreiben war, dann schickte man nach einem Schreiber und der machte das dann, weil man auch immer schmutzige Finger bekam, man hatte immer Tinte an den Fingern. Also das war auch Statussymbol, dass man das delegieren konnte.
Gut, das schaffe ich auch heute noch mit der Tinte an den Fingern.
Ja, ich auch.
Ja, was ich super spannend fand an diesem Encomium, was wir ja schon erwähnt haben, das heißt übrigens irgendwie so Lobpreisung oder Lobgesang oder sowas.
Ja, genau.
Dass sie da ihren ersten Ehemann überhaupt nicht drin erwähnt.
Ja, stimmt.
Wie toll ist das denn?
Wende, ne? Ja. Ja, also er muss aber auch wirklich ein Albtraum und wie schon gesagt ein Totalausfall gewesen sein.
Also wie lange warst du mit dem verheiratet? Schon ein paar Jahre, der hat ja drei Kinder mit ihm gehabt.
Ja, genau. Ne? Ja, relativ lang, 10 Jahre ungefähr. Hm.
Und dann später haben dann die Kinder, also sie hat ja da mit Knut auch Kinder gehabt.
Genau, ne? Genau.
Und dann haben die wiederum gegeneinander um die Macht gekämpft,
ja.
wenn ich das jetzt richtig rekapituliere.
Also ihre Kinder haben eigentlich nicht untereinander um die Macht gekämpft, sondern Knut hatte noch eine Zweitfrau. Die hieß, glaube ich, auch Elfgifu.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ne? Der war ja irgendwie christlich, aber irgendwie war er auch verheiratet, und dann hat er einfach noch eine zweite Frau genommen.
Ja, genau, genau.
Alles so ein bisschen.
Ja, Wikinger eben, ne? Also er war schon, ja, er war schon christlich, er hat auch immer sehr fromm getan. Wissen wir nicht, inwieweit das politisches Kalkül war oder religiöse Überzeugung. Jedenfalls hat es ihn nicht davon, nicht von der Vielweiberei abgehalten. Aber gut, ich meine, die anderen christlichen Könige, die hatten eben auch eine Ehefrau und Gott weiß, wie viele Mätressen und das war jetzt auch nicht so großartig anders. Ja, genau. Und mit dieser anderen Frau hatte er auch unter anderem einen Sohn und der hat, als Knut dann starb, also erstmal das Rennen gemacht und wurde dann der nächste König, Harald. Genannt Hasenfuß, aber nicht, weil er feige war, sondern wahrscheinlich, weil er so schnell laufen konnte. Und der war ein schrecklicher König und sehr grausam. Und der hat tatsächlich Emmas Söhne aus erster Ehe, Edward den Bekenner und seinen jüngeren Bruder, mit einer List nach England gelockt und den Jüngeren gefangen genommen, verschleppt und geblendet. Und der ist an den Folgen dieser Verstümmelung gestorben. Also wirklich, das war hardcore, ganz, ganz schrecklich. Das war auch ziemlich schrecklich, das zu erzählen im Roman. Und der andere Bruder, der Edward der Bekenner, war auch auf diese List reingefallen, war auch nach England gekommen, hat das aber irgendwie rechtzeitig durchschaut und ist also mit heiler Haut aus England wieder rausgekommen und ist in die Normandie zurückgekehrt, wo er eben schon seit seiner Jugend auch im Exil war und hat die Zeit abgewartet. Und dann gab es noch Hardeknut, den Sohn von Emma und Knut. Also es ist wirklich ziemlich chaotisch. So viele Söhne aus so vielen verschiedenen Konstellationen. Der hatte diese stürmische Zeit in Dänemark abgewartet und als Harald Hasenfuß dann starb, ist er gekommen und ist König von England geworden und er war Emmas Lieblingssohn. Also das muss für sie ja, so die Erfüllung all ihrer Träume gewesen sein, als Hardeknut dann König wurde. Der war aber auch irgendwie ein Totalausfall. Der wollte immer nur feiern und saufen und war furchtbar grausam und also ganz, ganz schrecklich. Und dann hat sie Edward aus der Normandie zurückgeholt und sie hatten ein ganz schwieriges, gestörtes Verhältnis, Emma und ihr ältester Sohn. Klar, er hat eigentlich immer nur wahrgenommen, dass seine Mutter ihn irgendwohin abgeschoben hat und dann vergessen hat. Also das war ein eher unherzliches Verhältnis. Er hat aber trotzdem ihrem Drängen nachgegeben und ist nach England gekommen und hat versucht, so ein bisschen mäßigend auf diesen wilden Bruder einzuwirken, der dann freundlicherweise nach 2 Jahren oder so bei einem Hochzeitsbankett tot von der Bank gekippt ist. Und da war dann nur noch Edward übrig. Und dann wurde Edward der Bekenner, König von England.
Und Emma war die Mutter des Königs.
Genau, Emma war die Königin Mutter, aber ihr Verhältnis ist schwierig geblieben. Es gab dann da irgendwie so eine Episode, dass er ihr Vermögen weggenommen hat und ihr Siegel weggenommen hat und sie also komplett politisch kaltstellen wollte, weil er befürchtete, dass sie ihn irgendwie entmachten würde. Das war aber nur eine ganz kurze Phase. Also irgendwie haben sie sich dann vertragen. Und aber sie hat dann ihren Lebensabend in Winchester verbracht. Sie hatte auch ein Gut in Winchester, was ihr tatsächlich gehörte. Das war ihre Morgengabe von ihrem ersten Ehemann gewesen. Das war also ihr Eigentum. Sonst besaßen Königinnen ja immer nur so lange was, wie der König lebte, weil es eigentlich alles ihm gehörte. Aber das gehörte tatsächlich ihr. Godbegott House hieß das und das war eben ein Landgut, was sie auch sehr, sehr geliebt hat. Und an der Stelle, wo das Gutshaus stand in Winchester, ist heute ein Pub. Der heißt auch so.
Ach ja.
Das ist so eine von den ganz wenigen Spuren, die man heute in Winchester von Emma noch finden kann. So, und da hat sie ihren Lebensabend verbracht und ist dann da, wann war es gleich wieder, 1052, glaube ich, friedlich gestorben, nach einem langen und aufregenden, ereignisreichen Leben.
Ja, genau. Und hat vorher eben noch dieses, soll man das Propagandawerk nennen?
Genau, genau. Und auf dem Titelbild, was man ja im Internet häufig sieht von dem Encomium, wird ihr das ja überreicht von 2 ihrer Söhne. Und das sind eben Edward der Bekenner und dieser wilde Geselle Hardeknut, die ja eine kurze Zeit lang zusammen praktisch geherrscht haben in England. Und in der Zeit nimmt man an, wegen des Titelbildes ist das Encomium entstanden und darum sind sie eben auf dem Bild zu sehen, wie sie das ihrer Mutter überreichen.
Aber es ist schon zu ihren Lebzeiten entstanden.
Ja, ja.
Also sie hat das also eindeutig, also das, ja, das war ja so ein bisschen unser Ausgangspunkt, das ist schon bemerkenswert, ne, dass eine Frau in dieser Zeit auch selber darüber bestimmt, wie sie gesehen werden möchte.
Absolut und faszinierend.
Und was aus ihrem Leben überliefert ist. Ja, wir sind ja eigentlich gezwungen, was das Mittelalter betrifft, gerade was die Geschichte der Frauen betrifft, oft uns das so ein bisschen zusammenzureihen.
Ja, genau.
Und solche Dinge, ja, wie Geburtsjahre oder so, ich glaube, das ist völlig normal, dass man das immer nicht so genau weiß, ne? Also Todesjahre vielleicht sogar eher noch, aber wann ein Kind geboren wurde, das wurde oft anscheinend gar nicht aufgeschrieben.
Genau, ja.
Und vielleicht auch deshalb, weil man erstmal abgewartet hat, ob es überhaupt überlebt, ne? Ob sich das lohnt, das irgendwo zu berichten und irgendwo festzuhalten. Also wäre für mich so eine Erklärung, warum das nicht so prominent war. Ja, wir hatten ja noch eine zweite Königin uns vorgenommen.
Mindestens genauso spannend, ja, Adelheid.
Die Adelheid,
ja
mindestens so spannend. Ach so, vielleicht können wir gerade noch sagen, oder sagst du bitte gerade noch mal, wenn wir mehr über Emma in einem Roman von dir lesen möchten, welches Buch müssten wir dann lesen?
Das ist Rabenthron, mein aktueller Titel, genau.
Der aktuelle Titel, Rabenthron, genau. Ihr Lieben da draußen, sofort in die Buchhandlung. Ihr wisst jetzt, wo ihr mehr über diese spannende Frau erfahrt. Genau, und jetzt kommen wir noch zu Adelheid.
Ja.
Adelheid von Burgund haben wir uns noch ausgesucht, sozusagen.
Aus welchem Buch stammt die? Oder andersrum, in welchem Buch hast du über sie geschrieben? Du hast gesagt, das ist schon eine Weile her.
Die fremde Königin.
Die fremde Königin, ne?
Genau.
Genau, es gibt das Haupt der Welt.
Genau.
Das ist ein paar Jahre davor.
Richtig,
sind
die beiden Utonen-Romane, die ich geschrieben habe, eben übers relativ frühe deutsche Mittelalter. Und das Haupt der Welt ist über die frühen Jahre von Otto dem Großen und die fremde Königin ist, da ist seine zweite Frau Adelheid von Burgund eben die historische Hauptfigur. Ja, auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also Adelheid ist in erster Ehe verheiratet gewesen mit Lothar dem Zweiten von Italien. Sie sind praktisch zusammen aufgewachsen. Es war so eine Sandkastenliebe. Und sie haben dann ganz jung geheiratet. Da war Adelheid wahrscheinlich so 16 im Jahr 947. Und im nächsten Jahr ist ihre Tochter geboren, Emma. Die wurde später Königin von Frankreich. Und alles war ganz wunderbar. Und dann wurde 950, genau im November, starb Lothar. Wahrscheinlich wurde er vergiftet von Berengar von Ivrea. Das war nämlich ein Bösewicht und der wollte gerne die italienische Krone haben. Deswegen hat er Lothar vergiftet und Adelheid eingesperrt. Auf einer Burg in Garda, also am Gardasee, und wollte sie zwingen, seinen Sohn Adalbert zu heiraten, weil die italienischen Könige im 10. Jahrhundert, da galt das langobardische Recht und nach dem langobardischen Recht hatte Emma die Königswürde geerbt. Entschuldigung, Adelheid, die Königswürde von ihrem verstorbenen Mann geerbt. Das heißt, dieser Berengar, der jetzt die Macht an sich reißen wollte, wollte Adelheid mit seinem Sohn verheiraten, damit die Königsmacht also praktisch auf seine Familie überging. Und um sie dazu zu zwingen, hat er sie eingesperrt in diesem schaurigen Verlies in Garda. Und irgendjemand hat es irgendwie geschafft, Adelheid eine Nachricht zukommen zu lassen, sie müsse graben. Das hat sie dann gemacht. Sie hatte in ihrem Verlies, sie war nicht ganz allein, sie hatte eine Zofe und einen Kaplan dabei und die haben dann den Boden aufgegraben oder die Bodenplatten angehoben und gegraben und haben festgestellt, dass sie da in praktisch Kavernen sich öffneten unter dem Fußboden und die Kavernen führten zu einem Höhlensystem. Und durch diese Höhlen sind sie aus der Burg in Garda entkommen. Also wirklich ganz abenteuerlich. Das war, hat total Spaß gemacht, das zu erzählen im Roman.
Ich wollte ja gerade sagen, was für eine Steilvorlage, ne, für einen Roman.
Könnte man nicht besser erfinden. Und sie haben sich dann bis Canossa durchgeschlagen. Und in der Zwischenzeit war der verwitwete Otto auch nach Italien ausgezogen, unter anderem auch, um da für Ordnung zu sorgen und Adelheid zu helfen. Und sie haben sich dann in Pavia getroffen, in ihrer ehemaligen Residenzstadt, und da dann auch ganz bald geheiratet. So war das mit Otto und Adelheid. Und das war auch eine außergewöhnliche Beziehung. Ich glaube, auch da kann man sagen, ziemlich auf Augenhöhe, jedenfalls für mittelalterliche Verhältnisse. Da war halt das auch das Problem, dass Otto aus erster Ehe einen Sohn und eine Tochter hatte, die ungefähr so alt waren wie Adelheid. Und vor allem dieser Sohn, Ludolf, hatte natürlich überhaupt kein Interesse daran, jetzt noch kleine Brüder zu bekommen, die ihm vielleicht das Anrecht auf den Thron streitig machen könnten. Und darum hat es da sehr viel Zoff gegeben in der Familie.
Moment, der Ludolf war aus
der ersten der Ehe von dem, Otto.
Aus der
mit Editha von England.
Aus der ersten Ehe von Otto.
Genau.
Ah ja, genau.
Der war praktisch ungefähr in Adelheids Alter. Und war eben auch schon erwachsen, als sein Vater dann wieder heiratete, und war wahrscheinlich relativ entsetzt, weil er keine Konkurrenz um die Krone haben wollte.
Kannst du ein bisschen über Otto erzählen, wer das war, wo der geherrscht hat und so? Da fehlt mir so ein bisschen das Hintergrundwissen.
Ja, also Otto war König des Ostfränkischen Reiches, also das ist das, was später das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde. Also zu der Zeit, als Otto König wurde, gab es 4 große Herzogtümer, aus denen sich dieses Reich zusammensetzte. Und aus einem dieser Herzogsgeschlechter wurde praktisch immer der König gestellt. Und das war dann aus verschiedenen Gründen eben auf seinen Vater übergegangen, die Königswürde. Und Otto hat die Königswürde geerbt. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann er König geworden ist. Das ist schon so lange her, dass ich das erste Buch geschrieben habe. Da hat man die Geschichtszahlen nicht mehr so präsent. Und hat aber einen sehr guten Job gemacht und hat es auch im Großen und Ganzen geschafft, diese Herzöge und Grafen, die eigentlich alle immer so ihr eigenes Ding machen wollten und gar kein Interesse daran hatten, von einem König kontrolliert zu werden. Er hat die ganz gut zur Raison gebracht und dass sie auch alle so, an einem Strang gezogen haben. Aber er ist dann eben relativ früh verwitwet, und wie viel politisches Kalkül nun dabei war, dass er ausgerechnet Adelheid geheiratet hat, das werden wir nie wissen. Aber er hat vielleicht auch damals schon so ein bisschen auf die Kaiserkrone geschielt, die er dann ja bekommen hat. Da war natürlich die Verbindung zur Königin von Italien schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ja, umgekehrt wahrscheinlich auch, oder? Also auch für Adelheid dürfte das ja ein gutes Ergebnis
gewesen
sein.
Auf jeden Fall,
es
war
den Otto zu heiraten.
War ein guter Deal für sie, weil sie auch vor allem erstmal Sicherheit dadurch bekam. Sie stand ja allein mit ihrer kleinen Tochter. Dieser Berengar war ja auch, der sie da eingesperrt hat, der war ja auch nicht aus der Welt verschwunden, und der war sehr, sehr mächtig in Oberitalien, aber auch im Vatikan. Darum war das auf jeden Fall, gewährleistete diese Ehe mit Otto Adelheid erstmal Sicherheit. Aber so wie es aussieht, haben sie sich auch tatsächlich verliebt und haben also sehr, sehr harmonisch und auf Augenhöhe gemeinsam regiert.
Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Romanautorin eingehen. Ja, wir haben ja immer so diese, sagen wir mal, Heiratspolitik im Mittelalter. Ja. Aber gleichzeitig wollen wir auch immer Liebesgeschichten erzählen.
Ja.
Passt das immer so zusammen oder muss man da manchmal Umwege gehen? Oder?
Nun ist es ja so, dass die historischen Figuren gar nicht immer unbedingt die zentrale Hauptfigur meines Romans sind, sondern die zentrale Hauptfigur ist ja immer fiktiv. Meistens Männer, aber nicht immer. Und deren Biografie ist ja der rote Faden, der sich durch den ganzen Roman zieht. Nun habe ich der fiktiven Hauptfigur immer auch eine historische Hauptfigur zur Seite gestellt, aber sie ist nicht ganz so im Zentrum des Romans wie die fiktive Figur, weil die fiktive Figur eben auch immer Erzählperspektive ist. Die historische Figur nur ganz selten. Bei Adelheid war das der Fall, aber es ist bei mir eher die Ausnahme, dass historische Figuren auch eine eigene Erzählperspektive bekommen. Ja, und da, also ich fühle mich sehr der Wahrheit verpflichtet. Also Wahrheit ist ja ein sehr dehnbarer Begriff in der Geschichtswissenschaft. Also der historischen Realität, so wie wir sie eben rekonstruieren können. Der fühle ich mich verpflichtet und der versuche ich auch nicht zu widersprechen. Also wenn Otto und Adelheid jetzt irgendwie die ganze Zeit nur einen Rosenkrieg gegeneinander geführt hätten, dann würde ich das auch nicht erzählen, dass das eine harmonische Ehe war. Das fände ich dann unseriös.
Aber Adelheid hat sie anscheinend angeboten, auch als Perspektivfigur.
Ja, genau. Sie war halt auch sehr besonders und also es passte halt auch gut in das Konstrukt des Romans rein, dass sie eben eine eigene Erzählperspektive bekam.
Wie ging das dann weiter mit ihr? War sie auch so eine Überlebenskünstlerin wie die Emma of Normandy?
Ja, also nun waren die Herausforderungen nicht ganz so groß. Also nachdem Otto sie geheiratet hatte, hat es jetzt nicht mehr so lebensbedrohliche Situationen gegeben wie vorher, wie diese Krise, als ihr erster Mann starb und dieser Berengar sie da eingesperrt hat, um sie zu erpressen. Aber leicht war das Leben natürlich nicht. Otto musste viele Kriege führen, musste er natürlich nicht, aber in seinem Wertekodex musste er diese Kriege führen. In diese Zeit fiel ja auch die Schlacht auf dem Lechfeld, wo, wir wissen die Zahlen nicht ganz genau, aber unter Umständen 100.000 ungarische Reitersoldaten im Reich eingefallen waren und da also gebrandschatzt haben. Und da ist Otto also mit allem, was zwei Beine hatte und ein Schwert halten konnte, denen entgegengezogen und hat damit einer Unterzahl von wahrscheinlich 1-10 trotzdem dieses ungarische Heer besiegt. Und das musste so eine Königin dann auch alles aushalten. Die saß zuerst wahrscheinlich in Magdeburg und er zog da zum Lechfeld, das ist bei Augsburg, dahin, um da die Schlacht zu schlagen. Das hat sie dann gar nicht ausgehalten, sondern hat sich ihre Kinder geschnappt und ist ihm hinterhergereist. Und als sie dann ankam, war die Schlacht zum Glück geschlagen und auch gewonnen. Aber wenn die Schlacht verloren gegangen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich irgendwie als Kriegsbeute nach Ungarn verschleppt worden. Das war eben auch immer ein Lotteriespiel für die Königin.
Wahnsinn.
Ja, echt.
Ja, ich versuche immer so ein bisschen mich da rein zu versetzen, wie das gewesen sein muss in diesen Zeiten. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Kommunikation, das war ja, also, ja, es gab sicherlich Boten, die man losschicken konnte, irgendwie mit einem Brief oder so. Da musste man ja immer noch hoffen, dass der überhaupt durchkommt.
Natürlich.
Oder dass irgendwelche Nachrichten nicht abgefangen werden.
Genau, ja.
Und dann diese ganzen Entscheidungen, die man da treffen muss oder auch die Gefahr fürs eigene Leben, es ist schon sehr, sehr schwer, sich das heute noch so vorzustellen.
Ist wirklich schwer, sich das vorzustellen, ja.
Wie kam es denn eigentlich dann dazu, dass sie quasi eine Heilige wurde?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Weil das Werk, was es über sie gibt, das ist ja eine Hagiographie, also das ist ja eigentlich eine Biografie einer Heiligen.
Ja, ja, sie ist ja auch heilig gesprochen worden, aber was da die Gründe waren, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so richtig. Aber sie hat viele Klöster gestiftet. Sie war auch sicherlich sehr fromm. Ich glaube schon, dass das jetzt nicht so eine Show war. Das wurde ja von mittelalterlichen Herrschern erwartet, dass sie Frömmigkeit lebten und auch ihren Untertanen vorlebten und um deren Seelenheil eben besorgt waren. Aber ich glaube, dass das bei ihr schon auch aus ihr selber kam und sie hat viele Klöster gestiftet. Vielleicht hatte das was damit zu tun. Aber mich interessiert immer so ein bisschen mehr die Geschichte im Diesseits als die im Jenseits. Und Otto und Adelheid sind ja dann noch zum Kaiser und Kaiserin gekrönt worden. Und das war, also sie war im Mittelalter meines Wissens die erste Frau, die zur Kaiserin gekrönt worden ist. Also die vorher wurde halt der König, wurde zum Kaiser gekrönt und die Königin stand an der Seite und hat zugeschaut. Aber Otto hat darauf bestanden, dass Adelheid mitgekrönt wurde, weil er die Meinung vertreten hat, ohne sie hätte er das nicht geschafft. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Hatten Sie ihn überlebt oder eher Sie? Weil ich dachte gerade so, was das für ein Vorteil für Sie sein muss, dass sie selbst Kaiserin ist, wenn der Mann eben vor ihr stirbt.
Und genau das ist passiert. Mhm. Er ist gestorben, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. so in den 60ern, glaube ich. Und da war der gemeinsame Sohn von Otto und Adelheid, Otto der Zweite, wurde dann König und bald darauf auch Kaiser und wurde verheiratet mit Theophanu von Byzanz. Da haben wir die nächste Superpower-Frau. Mhm. Das war eine byzantinische Prinzessin oder sowas Ähnliches wie eine Prinzessin. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Man hatte also Otto dem Zweiten eine waschechte, im Purpur geborene byzantinische Prinzessin versprochen. Und was dann kam, war aber nur die Cousine. Da hat es dann erst einen kleinen Eklat gegeben. Aber er hat gesagt, ach Gott, jetzt ist sie einmal hier, dann nehme ich halt die Cousine. Und es war ein Glücksgriff, weil es war dann auch wieder eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und Otto der Zweite starb dann leider sehr früh und sie hatten einen kleinen Sohn, Otto der Dritte. Überraschung, Überraschung. Und dann haben Adelheid und Theophanu gemeinsam für diesen minderjährigen kleinen König regiert. Und lange Zeit wurde das immer so dargestellt, als hätte es da einen totalen Zickenkrieg zwischen den beiden gegeben. Und inzwischen weiß man, das stimmt überhaupt nicht. Also sie haben das sehr harmonisch und zielorientiert hingekriegt. Und ja, bis Otto dann erwachsen war und die Regentschaft selber übernehmen konnte. 994 hat er dann selber angefangen zu regieren. Und 5 Jahre später, 999, ist Adelheid dann gestorben. Ist in einem der Klöster, die sie gestiftet hatte, beigesetzt worden. Und leider ist von ihrem Grab gar nichts mehr da. Das ist also in den Wirren der Reformation, ist das irgendwie alles verwüstet worden. Bei Emma ist es nicht viel besser. Da ist auch im Englischen Bürgerkrieg, der ja letzten Endes, da ging es ja auch um eine Reformation unter anderem, sind ihr Grab in der Kathedrale von Winchester ist geöffnet worden und alles verstreut worden. Also die Soldaten haben mit den Knochen geworfen, um die Bildglasfenster zu zerstören. Also da ist es relativ wild zugegangen. Und als sich die Lage wieder beruhigt hatte, hat man die Knochen eingesammelt und in sogenannte Grabschatullen gelegt. Aber alle von den ganzen Gräbern, die Knochen waren alle durcheinander geraten. Jetzt findet gerade eine forensische Untersuchung statt, um zu ermitteln, welche Knochen denn wohl von Emma sind, ja. Aber das ist noch nicht abgeschlossen.
Das ist ja, das ist gut zu wissen.
Spannend,
das
müssen wir
unbedingt weiterverfolgen, ja. Wenn man jetzt so guckt auf die beiden, würdest du sagen, dass die Ausnahmen sind? Also, oder wissen wir einfach nur mehr über Emma und Adelheid, dass man sich das, also wie viel Macht hatten Frauen? Also man redet ja immer von der Heiratspolitik, das heißt, sie waren Gegenstand von Bündnissen, also waren wie so eine Art Pfand, wurden weitergereicht und so. Und da waren sie ja oft so jung, dass sie kein Mitspracherecht hatten. Und jetzt haben wir ja aber gehört,
Frauen
dass die beiden.
Nie Mitspracherecht. Das hatte mit dem Alter gar nichts zu tun.
Ja, okay. Ja, richtig. Ja und nein. Ich meine, deswegen haben wir ja auch die beiden so ein bisschen ausgesucht, weil die ja dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich durchaus eingebracht haben.
Absolut. Ja, also sie hatten juristisch kein Mitspracherecht und das war dann eben immer eine Frage, wie konnten sie es hinkriegen, ihre Persönlichkeit sich zu behaupten und ihre Persönlichkeit zu entfalten. Da waren Emma und Adelheid sicherlich nicht die einzigen, die das in dem Maße geschafft haben, dass sie auch tatsächlich politisch aktiv wurden und ihre Zeit in gewisser Weise sogar geprägt haben. Aber viele gibt es nicht. Also gerade in dieser frühen Phase des Mittelalters. Aber ach, später wird es eigentlich auch nicht besser. Es gibt sicherlich noch ein paar andere. Es gibt bestimmt auch welche, von denen ich gar nichts weiß. Aber es war doch eher die Ausnahme. Also die Königin, wie schon eingangs gesagt, war eigentlich dafür da, Prinzen und Prinzessinnen zu gebären und Klöster zu stiften und Frömmigkeit zu verbreiten. Und ja, das war's. Und natürlich, der Fortbestand der Dynastie war das Allerwichtigste.
Ich frage mich dann immer, wie wir auch gerade schon jetzt gesprochen haben, eigentlich, wie sehr, also ich meine, uns stört sowas halt. Wir denken uns, warum wurden die Frauen so niedergedrückt und durften nichts? Aber wie normal war das für diese Frauen? Also wahrscheinlich gab es viele, viele Königinnen oder auch nur Adlige, die sich dachten, das ist doch ein tolles Leben, was ich hier habe. Ich kann Klöster stiften, ich kann für meine Leute da sein.
Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass da ein Leidensdruck entstand durch die Tatsache, dass sie, wie es in der Bibel steht, dem Manne untertan waren, weil es eben die Norm war. daraus entstanden natürlich dann Umstände, dass seelische oder körperliche Misshandlungen stattfanden oder man den Frauen die Kinder wegnahm, um sie irgendwie zu irgendwas zu zwingen oder so. Sie waren in gewisser Weise natürlich ausgeliefert. Ja. Dann haben sie das natürlich auch als schrecklich und leidvoll empfunden. Aber die Gesellschaftsordnung an sich haben sie nach meinem, also soweit ich in der Lage bin, es zu beurteilen, nicht als negativ empfunden, weil sie gar nicht auf die Idee gekommen sind. Es war eben die Norm.
Die göttliche Fügung.
Genau. So praktisch für die Kerle, dass das in der Bibel stand, ne?
Wer hat das nur da reingeschrieben?
Ja, wer hat das nur da reingeschrieben?
Ja, ich glaube auch, wenn wir so ein bisschen auf die Uhr gucken, wir könnten noch ewig reden, glaube ich.
Ja, hat Spaß gemacht.
Aber ja, das war jetzt auch total spannend, das so von dir zu hören. Und das war auch immer mal wieder doch nochmal vielleicht aufs Romane schreiben zurückkommt, ja, weil ja, ich finde das schon toll, dass man durch solche Bücher eben auch so ein Fenster in eine Vergangenheit bekommt, die, was es sonst einfach nicht gäbe, ja, weil wer setzt sich schon in die Bibliothek und liest irgendwelche mittelalterlichen Quellen,
klar,
außer so jemand wie du.
Genau. Ja. Ja, ich denke da auch so ein bisschen in so einer Vermittlerrolle und ja, als Botschafterin dieser Vergangenheit. Deswegen ist es mir eben auch so wichtig, möglichst genau zu recherchieren und keinen Quatsch zu erzählen. Und ja, das ist eine sehr schöne Aufgabe, finde ich.
Und woran schreibst du gerade?
Ich schreibe gerade wieder an einem Mittelalterroman, Überraschung, Überraschung, der in England spielt und der, das wird ein Warringham-Roman sein. Es ist ja meine Reihe mit den meisten Titeln und ich kehre auch irgendwie immer wieder nach Warringham zurück. Das Lächeln der Fortuna war ja mein erster Warringham-Roman und ja, irgendwie führt mein Weg mich immer wieder dahin zurück. Und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit mit einem sehr schwachen König und einer sehr starken Königin. Da haben wir es wieder. Aber ich bin noch ganz am Anfang, kann ich noch nicht so viel zu erzählen.
Okay, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Genau.
Gut, also vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du bei uns im Podcast warst.
Ich danke euch.
Viel Spaß weiterhin beim Schreiben und wir freuen uns auf die nächste Veröffentlichung. Und bis dahin können wir ja deine bereits erschienenen Bücher lesen.
Ja. Alles klar, danke schön.
Danke dir.
Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.